have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry!
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Double Step Back. Mein Name ist Lorenzo Ligresti und ich bin erstmal alleine, zumindest für die ersten Minuten dieses Podcasts. Julius und ich haben, wie letzte Woche schon angekündigt, die Steppies für euch vorproduziert und die werdet ihr auch gleich zu hören bekommen. Ich packe euch die gesamte Folge inklusive Intro einfach dann noch hinten dran. Aber es ist was passiert in der NBA. Die NBA, die macht, was sie will in den letzten Wochen und Monaten. Wir hatten vor nicht allzu langer Zeit die Entlassung von Mike Brown bei den Sacramento Kings. Und dann natürlich die noch schockierendere Geschichte rund um Taylor Jenkins in Memphis. Und haben da schon gesagt, boah, das Timing, das ist schon sehr überraschend. So kurz vor Saisonende. Und da dachten sich die Denver Nuggets, hey komm, wir setzen noch einen drauf. Michael Malone und General Manager Calvin Booth sind beide entlassen worden. Und Julius befindet sich im sonnigen Miami, beziehungsweise inzwischen in Orlando, wenn ich richtig über Instagram informiert bin. Aber er hat mir das grüne Licht gegeben, eine kleine Solo-Headline quasi, ein kleines Solo-Intro aufzunehmen, weil so ein paar Gedanken habe ich dann doch zu der Geschichte, die euch hoffentlich interessieren. Wie gesagt, das wird, glaube ich, nur ein paar Minuten gehen und dann bekommt ihr die Steppies auf die Ohren. Es ist gut geworden, Freunde. Ihr könnt euch drauf freuen. Auf jeden Fall dranbleiben. Ja, was machen wir jetzt aus dieser Michael Malone-Denver-Geschichte? Ich bin ebenso wie, glaube ich, viele andere Kolleginnen und Kollegen in der NBA-Medienwelt absolut schockiert. Ich verstehe mal wieder das Timing nicht. Es war ein offenes Geheimnis, dass Michael Malone und Calvin Booth nicht immer ganz so auf einer Wellenlänge waren, was Roster-Entscheidungen angeht. Da spielt dann auch die Ownership sicherlich mit rein, die mit ihrem Sparkurs und den Verlusten von Spielern wie Bruce Brown und Jeff Green und Kentavious Caldwell-Pope in den letzten Jahren. Man wollte auf die jungen Spieler setzen. Das hat in einem Fall wie bei einem Christian Brown zum Beispiel super funktioniert. Das hat in anderen Fällen nicht so gut funktioniert. Und trotzdem, ich verstehe das Thema. Ich verstehe die Problematik. Michael Malone und Calvin Booth, das war keine glückliche Ehe in den letzten 2 Jahren, eigentlich schon vor der Championship. Und was man jetzt so hört, war es schon in den letzten Jahren immer wieder eine Überlegung, einen der beiden zu feuern. Dann kam die Championship 2023, dann kamen weitere erfolgreiche Jahre. Man hat plötzlich den besten Spieler der Welt in seinen Reihen und kämpft quasi Jahr um Jahr um die oberen Plätze mit. Das hat dann auch Josh Kroenke, der Sohn von Big Boss Stan und quasi dann eben Owner der Nuggets, in einer kleinen, ja, Pressekonferenz war es nicht, ein kleines Interview, das er gegeben hat auf dem YouTube-Channel der Nuggets, hat das dann eben so erklärt im Sinne von, ja, siegen kann halt vieles masquerade, hat er gesagt, also kann vieles eine Maske aufsetzen, was da im Hintergrund dann vielleicht unter dieser Maske doch nicht ganz so super läuft. Und, also das ist die eine Komponente. Dann ist trotzdem fraglich, warum feuert man dann beide? Also jetzt mal den Zeitpunkt erstmal ganz ausgeklammert. Warum, also haben die sich so bekriegt hinter den Kulissen, dass man jetzt das Gefühl hatte, okay, wir müssen komplett Klarschiff, Tabula Rasa, wir müssen ganz neu anfangen. Und dann stellt sich natürlich die große Frage, warum jetzt? Warum nicht im Sommer? So wie das Josh Kroenke formuliert hat, und aber auf der einen Seite, was will er denn anderes sagen? So, man muss ja jetzt irgendeine Richtung vorgeben. Wir wissen schlichtweg zu diesem Zeitpunkt noch nicht, inwiefern war Nikola Jokic und die anderen Spieler in diesem Lockerroom, inwiefern waren die in die Entscheidung involviert oder wurden die jetzt einfach vor vollendete Tatsachen gestellt? Ich denke, ein Punkt, den man zugutehalten kann, dass man mit David Adelman einen sehr vielversprechenden Assistant Coach jetzt zum Interims Head Coach befördert hat. Über den haben Julius und ich in irgendeinem Mailbag, wenn ich mich richtig erinnere, sogar mal geredet, als einer der Kandidaten, die vielleicht als nächstes auf diese Head Coaching Bühne in der NBA stoßen könnten. Trotzdem, 3 Spiele noch übrig in der Regular Season. Die Nuggets spielen heute Nacht in Sacramento. Wenn ihr diese Folge hört, wisst ihr, wie die Geschichte ausgegangen ist. Und dann stehen die Playoffs vor der Tür. Ich kann mir wirklich nicht vorstellen, dass man ernsthaft der Meinung ist, durch diesen Schritt einen Head Coach wie Michael Malone, der eine Championship gewonnen hat mit diesem Team, der seit 10 Jahren dort ist, der winningest Head Coach in Franchise History, wie man jetzt rechts und links lesen konnte, ist man wirklich der Meinung, egal was da hinter den Kulissen passiert ist, egal wie groß die Spannung war und der Trend in den letzten Wochen, komme ich gleich noch dazu, ja, natürlich zeigt er nach unten, aber ist man wirklich der Meinung, dass man mit diesem drastischen Schritt bessere Ergebnisse erzielen kann, mit einem neuen Coach, der sich reinfinden muss, auch wenn es nur der Assistant ist, mit Spielern, die sich auf diese plötzliche Umstellung ja erstmal irgendwie damit zurechtkommen müssen. Und so geht man in einen hoffentlich tiefen Playoff-Run aus Nuggets Sicht. Ich weiß es nicht. Ich habe die Verschwörungstheorie von Conspiracy Bill von Bill Simmons gehört, dass Jamal Murray, der ja aktuell verletzt ausfällt, und bei dem Michael Malone neulich noch gesagt hat, sein Status für Spiel 1 der ersten Runde, na, hoffentlich ist er zurück, steckt da mehr dahinter. Ist Jamal Murray verletzt? Wird er eventuell ausfallen für die Playoffs? Und hat man sich dann gedacht, okay, dann haben wir sowieso keine Chance und dann können wir es auch direkt jetzt gleich machen. Ich weiß nicht, wie viel ich davon halten soll, weil selbst dann würde ich es für eine bessere Idee halten. Klar, ohne Jamal Murray hast du mehr oder weniger keine Chance in diesem Westen. Aber du hast den besten Spieler der Welt. Der gibt dir in jeder Serie zumindest eine minimale Chance. Meine Meinung. Ja, der Trend der letzten Wochen. Die Nuggets sind seit dem All-Star-Break 11-13. Diese 11 Siege, und das finde ich, passt nicht so ganz in die Argumentation rein. Bei diesen 11 Siegen, und man war ja vor dem All-Star-Break überragend drauf mit einer 8-Spiele-Winning-Streak. Diese 11 Siege kamen unter anderem eben gegen, klar, gegen die Hornets, gegen die Kings und Suns, die man aktuell nicht so super ernst nehmen muss. Da waren schon solche Dinger mit dabei. Aber du hast die Lakers geschlagen, du hast die Warriors geschlagen, du hast die Rockets geschlagen, du hast einmal OKC geschlagen. In diesem anscheinend schlechten Run seit dem All-Star-Break. Gut, die Niederlagen, zweimal gegen die Lakers verloren, deutlich. Gegen OKC und gegen Minnesota verloren, deutlich. Gegen die Wizards verloren, was dir eigentlich gar nicht passieren darf, ebenso wie Chicago. Du hattest dieses doppelte Overtime-Spiel gegen Minnesota, was mit dem verkackten Westbrook-Layup ganz am Ende, und du hast viele Führungen aus der Hand gegeben. Sowas tut weh. 18. bestes Net-Rating, 10. beste Offense, 23. beste Defense seit dem All-Star-Break in diesen 24 Spielen, pardon. Ich verstehe schon, dass, wie dann eben auch Kroenke in diesem Interview gesagt hat, der Trend geht in eine Richtung und wir wollten das stoppen. Aber, boah, ja, das Timing ist sehr, sehr, sehr schwierig. Ebenso wie bei Sacramento neulich. Ich denke, dass im Sommer durchaus etwas hätte passieren können, dass man entweder dann tatsächlich beide feuert oder nur einen der beiden. Aber dass man einen Championship-Winning-Headcoach und GM eine Woche vor Ende der Regular Season feuert. Das ist übrigens der NBA-Rekord für das späteste Firing. Ist jetzt eingestellt damit. Der andere war Broadcast- und Coaching-Legende Hubie Brown, der von den Atlanta Hawks 1981 wurde der auch mal gefeuert, mit nur noch 3 regulären Saisonspielen übrig. Ja, ich versuche immer noch ein bisschen meine Gedanken zu sortieren. Ich halte es für keine gute Idee. Ich kann mir nicht vorstellen. Man kennt das aus dem Fußball, wenn ein Team gegen einen Abstieg spielt. Einfach diesen frischen Wind, den du reinkriegst mit einem neuen Trainer, mit dass du dir einfach irgendwie einen Funken erhoffst. So hat das dann auch Kroenke ausgedrückt. Aber bei einem Team, das so wie die Nuggets eigentlich ja sehr gut dasteht, das den besten Spieler der Welt hat, das einen Coach hat, der ja auch wirklich auf einer zwischenmenschlichen Ebene sehr eng verknüpft zu sein scheint mit diesem Team in den letzten Jahren, was wir sehen konnten von außen, der mit Jamal Murray, mit Nikola Jokic, mit Michael Porter Jr. diesen gesamten Weg von Talenten bis hin zu, in Jokics Fall, Superstars, im Fall von Murray und Porter und Gordon und wie sie alle heißen, NBA-Champions. Ich kann es beim besten Willen, ich kann es mir nicht so hinlegen, dass ich sage, hey, ja, ich sehe den Ansatz, ich sehe die Idee. Ich glaube, wenn du zum Schluss gekommen bist, diesen Schritt zu gehen, du möchtest in eine neue Richtung gehen, du möchtest dir diesen kalten Krieg, wie es beschrieben wurde, hinter den Kulissen nicht mehr weiter ansehen, aber dann spiel doch die Saison zu Ende mit deinem eingespielten Team, mit deinem Headcoach, der schon bewiesen hat, auf dem allerhöchsten Level, dass er ein Team in den Playoffs weit führen kann. Ja, es ist eine sehr, sehr undankbare Aufgabe für David Adelman jetzt. Wir drücken die Daumen, wir hoffen, dass da in Denver gute Dinge passieren, aber ich kann es absolut nicht nachvollziehen. Aus keinerlei Hinsicht. So, das soll es gewesen sein mit dem kleinen Solo-Intro. Und jetzt, wie gesagt, ihr bekommt jetzt nochmal schön die Musik, ihr bekommt das Intro und dann viel, viel, viel Spaß bei den Steppies. They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Double Step Back, dem Podcast, bei dem wir Woche für Woche einen Schritt zurückgehen und uns das Bigger Picture der NBA anschauen. Mein Name ist Lorenzo Ligresti und wie ihr vielleicht an dem Elan, den ich versprühe in diesem heutigen Intro, also hoffentlich versprühe ich immer einigermaßen Elan im Intro, aber heute ganz, ganz besonders. Das liegt nicht nur daran, dass ich mich inmitten einer Doppelaufnahme mit dem einzigartigen Julius Schubert befinde, einen wunderschönen guten, nicht ganz so frühen Morgen wünsche ich dir.
Ein wunderschönen guten Morgen.
Sondern das liegt auch daran, dass wir meine absolute Lieblingsfolge jetzt aufnehmen, werden. Es ist soweit, ihr habt es im Titel gesehen, ihr habt euer Popcorn hoffentlich bereit. Die Steppies werden heute wieder verlieren. Unsere ganz eigenen, ganz besonderen End of Regular Season Awards. Der wievielte ist es denn jetzt? Das ist das hier das Problem am Vorproduzieren, aber wir sind natürlich transparent. Wenn diese Folge rauskommt, wird es der 10. April sein. Wie lange haben wir noch in der Regular Season? Nur noch ein paar Tage dementsprechend, oder?
Nur noch ein paar Tage, ja.
Ja, das heißt, das Ding ist durch, so gut wie. Ihr wisst jetzt wahrscheinlich schon, ob die Phoenix Suns es doch noch ins Play-In schaffen. Ihr wisst, wie das alles ausgegangen ist. Wir noch nicht, aber wir wissen, wem wir die Steppies verleihen wollen. Erinnerung an letztes Jahr und wir steigen dann jetzt auch einfach direkt ein. Wir haben gesagt, keine Headlines, kein Schnickschnack, wahrscheinlich nicht mal eine Trivia am Ende. Heute ist der Fokus auf der Awardverleihung. Wir haben uns in unseren besten Julius und ich sitzen natürlich auch jetzt im Smoking hier vom Mikrofon.
Natürlich.
Alle Nominierten haben es geschafft, heute da zu sein. Das freut uns sehr. Herzlich willkommen an alle Nominierten, an alle Verleihungshoffnungen. Wir werden sehen, wer in Anlehnung natürlich an Grammys und Emmys und wie sie alle heißen, die großen Awards. Wir vergeben die Steppies und wir werden euch da ein bisschen durchführen. Wir werden bei jedem Award auch nochmal kurz dazu sagen, was wir uns dabei gedacht haben. Es sind 1:1 dieselben Awards wie letztes Jahr. Wir haben keinen gestrichen. Wir haben einen hinzugefügt. Die Academy hat einen Antrag gestellt und hat sich gewünscht, dass ein Steppy Award hinzugefügt wird. Aber ansonsten ist es das, was ihr im letzten Jahr schon habt kennen und lieben lernen. Und ich würde sagen, ohne weitere große Vorrede, Julius, bist du bereit für die große Steppy-Verleihung 2025?
Ich bin sehr bereit. Ich bin nicht ganz so gehypt wie du. Ich würde jetzt nicht so weit gehen und sagen, dass das hier zu meiner Lieblingsfolge gehört. Da bevorzuge ich Folgen, in denen wir, keine Ahnung, uns detaillierte NBA-Sachverhalte angucken, dann doch noch ein wenig mehr. Aber es freut mich, dass du da so enthusiastisch bist, dass du da so viel Bock drauf hast. Und ich ziehe da jetzt sehr, sehr gerne mit. Ist jetzt nicht so, dass ich keinen Bock habe auf die Folge. So weit würde ich es natürlich auch nicht gehen, um Gottes Willen. Aber let's do it, Alter.
Let's das wird schon
ganz geil.
Wir starten rein mit dem Leicester City 2016 Award für die größte positive Überraschung der Saison. Letztes Jahr haben wir diesen Award an die Oklahoma City Thunder vergeben. Die einfach eine sehr überraschende Saison, wir erinnern uns. Die Thunder letztes Jahr schon Erster geworden im Westen. Und dieses Jahr haben wir natürlich alle damit gerechnet, dass das so kommen wird. Letztes Jahr nicht. Du warst noch, und das muss ich dir zugute halten. Ich habe mir unsere Steppy-Folge von letztem Jahr nochmal angehört. Und du warst damals schon einer der ganz großen Believer in dieses Team. Und hat sich herausgestellt, selbst du warst noch zu pessimistisch. Deswegen haben die Thunder diesen Award bekommen, der natürlich benannt ist nach dem Leicester City Football Club, der 2016 sensationellerweise die englische Premier League gewonnen hat. Die größte positive Überraschung. Ich habe mir in der Vorbereitung auf diesen Award tatsächlich die Frage gestellt, müssten wir den vielleicht sogar ausweiten? Also müsste es einen Award einen Leicester City Award für Teams und einen für Spieler geben? Weil ich finde, wir haben in diesem Jahr wahnsinnig viele Kandidaten gehabt. Aber meine drei Nominierten sind dann letztendlich drei Teams geworden. Apologies an Russell Westbrook, Dyson Daniels und Norman Powell. Tut mir leid, Jungs. Norman Powell ist nicht hier, weil er es letztendlich bei mir dann auch nicht auf die Nominiertenliste geschafft hat. Dyson Daniels und Russell Westbrook hingegen, bei mir zumindest, für andere Awards nominiert heute. Die sind hier. Sorry Russ. Sorry Dice. Ich weiß nicht, wie man ihn nennt. Aber meine drei Nominierten sind am Ende drei Teams geworden. Wie sieht's bei dir aus?
Ich habe das nicht so gemacht mit den Nominierten. Ich habe mich am Ende für einen Gewinner entschieden. In dem Fall gäbe es jetzt noch ein anderes Team, über das ich nachgedacht habe. Aber das kann ich schon gleich mal spoilern. Also ich habe jetzt hier nicht in jeder Kategorie drei Leute nominiert und dann noch irgendwelche Honorable Mentions mitgebracht. Ich denke aber, meine beiden Teams, über die ich hier nachgedacht habe, werden es bei dir mit reingeschafft haben, und zwar Cleveland und die Houston Rockets.
Ja, das sind zwei der drei Teams, aber meinen vielleicht sogar Favoriten hast du jetzt nicht genannt.
Der wäre Detroit.
Richtig.
Überrascht dich das, was die Pistons machen, mehr als das, was die Cavaliers gemacht haben? Mich
Nein,
nicht.
Wahrscheinlich nicht. Also das sind die großen beiden. Ich habe die Rockets hier noch mit drin, aber da habe ich mich dann am Ende gefragt, wie groß ist der Sprung denn tatsächlich? Die Rockets haben letztes Jahr schon 41 Spiele gewonnen. Sie werden dieses Jahr wahrscheinlich die 50 knacken, stehen jetzt gerade zum Zeitpunkt der Aufnahme bei 49. Bis ihr das hört, werden sie vermutlich bei 50 angelangt sein. Klar, großer Sprung, aktuell Zweiter im Westen. Mal gucken, wo sie am Ende rauskommen. Aber wie gesagt, letztes Jahr schon 41 Spiele. Sie haben ja gerade gegen Ende der Saison einen ganz schönen Run gestartet. Ist das überhaupt so ein riesiger Sprung, den dieses Team gemacht hat? Und da fand ich dann doch überraschender, was die Pistons vollbracht haben bislang und aber auch was die Cavs. Und deswegen habe ich auch dazu tendiert, ich schwanke zwischen Detroit und Cleveland. Aber wenn du jetzt Cleveland hier als großen Favoriten hast und das ist ja der Modus, also wir müssen uns hier einigen auf einen Gewinner, dann ist es ja wahrscheinlich schon geschwätzt, wie der Schwabe sagt.
Ja, dann nehmen wir Cleveland, die alle Erwartungen übertroffen haben, jetzt bei 60 Siegen, 15 Niederlagen stehen, aktuell den Osten auch als Gewinner beenden werden, aller Voraussicht nach. Also man konnte optimistisch sein, dass Garland nach seiner Verletzung zurückkommt, dass jetzt von Mitchells Zukunft geklärt ist, dass Mobley eventuell den nächsten Schritt macht, aber dass das so gravierend ist, damit hat keiner rechnen können.
Ja, das stimmt wahrscheinlich. Und entgegennehmen wird diesen Award, diesen Steppy, Sam Merrill, der nämlich bei mir nominiert ist für eine andere Kategorie und der auch ja amtierender Steppy-Sieger ist, aber mehr dazu später. Sam nimmt diesen Award entgegen, der Leicester City 2016 Award. Für die größte Überraschung der Saison geht an die Cleveland Cavaliers, sehr, sehr verdient. Wir lassen euch kurz Zeit zu applaudieren an den mobilen Endgeräten. Der Thanos oder Thanos Award, wenn man es englisch korrekt aussprechen möchte, für die größte negative Überraschung. Hintergrund, wer Avengers Endgame gesehen hat, beziehungsweise Infinity War gesehen hat, diese beiden Avengers-Filme, Doctor Strange geht da mal in die Zukunft und schaut sich alle möglichen Szenarien, die passieren können, an und Thanos hat irgendwie so 14 Millionen irgendwas Szenarien, Zukunften, in denen er gewinnt und die Avengers haben genau eine, also das sind natürlich sehr, sehr schlechte Vorzeichen und trotzdem hat es Thanos geschafft, das Ding noch aus der Hand zu geben und deswegen größte negative Überraschung. Auch hier habe ich drei Teams nominiert, aber auch hier muss man sagen, wahrscheinlich ist es ein Two-Horse-Race und wahrscheinlich gibt's einen klaren Favoriten, oder?
Und der sind die Philadelphia 76ers.
Ja, genau.
Ja, wer sind denn deine anderen beiden?
Ich habe die Suns hier natürlich noch mit drin, die vielleicht die, den, also wenn wir einen Award hätten für die schlechtesten Vibes, dann würde der auf jeden Fall nach Phoenix gehen. Und ich habe die Magic noch mit drin, so da möchte ich noch nicht zu schnell urteilen. Sie sind Achter, sie hatten natürlich riesiges Verletzungspech, aber unterm Strich gemessen an dem, was viele von uns sich wahrscheinlich erwartet haben von diesem Orlando-Team, gerade in der Regular Season, muss man schon sagen, dass es eine große Enttäuschung ist, was bislang passiert ist, aber natürlich lange nicht auf dem Niveau von Phoenix und lange nicht auf dem Niveau von Philly. Und deswegen brauchen wir auch, glaube ich, nicht lange um den heißen Brei herumreden. Die Sixers, wir haben die letzten Wochen immer wieder über sie gesprochen. Nicht nur, dass diese Saison eine komplette Vollkatastrophe ist, sondern dass auch noch die Zukunftsaussichten durch das Tandem bestehend aus Joel Embiid und Paul George und den jeweils dazugehörigen Vertrag wirklich, wirklich ja, schwierig sind. Es ist ein No-Brainer, glaube ich, muss man sagen. Nick Nurse ist heute Abend hier. Der wird diesen Award jetzt entgegennehmen. Dementsprechend natürlich nicht so glücklich. Er schreit mich gerade an, wie er gefühlt jeden Referee in jedem Spiel anschreit. Kann ich aber auch völlig verstehen, dass der Mann dieser Tage nicht allzu gut drauf ist. Aber möchtest du noch ein paar Worte über die Sixers verlieren oder wollen wir?
Nein, wir haben ja auch in unserer letzten Folge, wo wir uns verabschiedet haben, von den Non-Playoff-Teams ausführlich über sie geredet. Das müssen wir jetzt, denke ich, nicht alles wiederholen.
Nick Nurse übrigens im Hawaii-Hemd hier neben mir, weil er eben nach dieser Verabschiedung dachten wir, hey, die Double-Step-Back-Jungs haben sich von uns verabschiedet, dann können wir ja in Urlaub. Und jetzt wurde er aber für diese Verleihung doch wieder zurückgerufen. Der Prison Break Staffel 1 Award für den Most Entertaining Player oder auch das Most Entertaining Team, je nachdem. Letztes Jahr gewonnen, achso, die größte negative Überraschung, letztes Jahr waren übrigens die Pistons, was man sagen muss, Hut ab, dass sie jetzt hier unter den Nominierten für die größte positive Überraschung waren. Das ist mal ein Turnaround, der beeindruckend ist. Prison Break Staffel 1. Wir sind uns einig, das ist so mit eine der besten Staffeln einer Serie, die jemals produziert wurden. Absolut Peak Content. Und deswegen Most Entertaining, Player oder Team. Letztes Jahr hat gewonnen Victor Wembanyama. Und ich kann verraten, der Mann hat, wenn wir auf meine Nominiertenliste gucken, eine Chance auf einen Back-to-Back-Steppy. Das wäre der erste in der Geschichte. Wie sieht's bei dir aus?
Ja, ich habe mich wieder für Wemby entschieden. Ist vielleicht eine langweilige Antwort, aber in meinen Augen gibt es keinen unterhaltsameren Spieler in der NBA als Victor Wembanyama. Warum das so ist, muss ich hier, denke ich, nicht besonders ausführlich beschreiben. Bester Defender der Welt ist ein Spieler, den es so noch nie vorher gab, mit seiner Kombination aus Größe, Handles, Mobilität, Beweglichkeit, dem Wurf, den generellen Fähigkeiten, die er mit diesem Körper kombiniert. Das hat es so noch nicht gegeben. Der Impact, den er hat, diese Allgegenwärtigkeit, dieses alles Überstrahlende, wenn er spielt. Das sehe ich bei keinem anderen Spieler so. Und deswegen gibt es für mich kein nichts Unterhaltsameres, als Victor Wembanyama zuzusehen. Sicherlich eine Steph Curry Dreier-Shooting-Show ist das Beste, was es im Basketball noch gibt, aber das bekommt man halt 2-3 Mal pro Saison, während man Wemby und das, was er macht, einfach Abend für Abend sieht. Und deswegen hier, auch wenn es vielleicht ein bisschen langweilig ist, aber ich wusste jetzt auch nicht, wen ich da sonst groß nehmen soll, auch bei den Teams. Ja, was Cleveland macht, ist sehr unterhaltsam. Was die Thunder machen, ist sehr unterhaltsam. SGA ist für mich einer der most entertaining Player, auch wenn viele das anders sehen wegen seinen Freiwürfen. Aber für mich hier Wemby. Wer sind denn deine anderen beiden Nominierten gewesen?
Ich habe sogar 3 weitere Nominierte, wobei Steph Curry ganz klar eher eine Honorable Mention ist. Aber das ist vielleicht auch ein bisschen biased, weil ja, als wir gemeinsam in San Francisco waren, Anfang des Jahres, habe ich Steph Curry erstmals live gesehen und dann noch in der Warriors-Halle und dann noch zumindest bei einem der beiden Spiele mit einer richtig guten Stimmung. SGA haben wir auch live gesehen in San Fran. Aber ja, Curry, dann, ich bin bei dir. Erstens, ja, man kriegt diese Explosionen von ihm alle so 2-4 Mal pro Saison. Und man muss aber auch ehrlich sagen, er ist nicht mehr dieser krasse Entertainer on a nightly basis. So, er ist inzwischen im Stadium seiner Karriere angelangt, bei dem das mehr so ein vielleicht 2-mal die Woche Ding ist, als ein konstant 70 von 82 Spielen sind geil und unterhaltsam. Und das ist anders bei Wemby natürlich, einer meiner Nominierten. Anthony Edwards war auch letztes Jahr schon nominiert, ist wieder hier und wird, so wie es aussieht, leider wieder leer ausgehen. So ein bisschen der Leonardo DiCaprio dieses Awards. Und ich habe mich natürlich auch noch für Nikola Jokic entschieden. Der ist tatsächlich nicht hier. Der hat gesagt, das ist ihm Schnuppe, was wir hier machen. Der hat seinen Bruder geschickt als Repräsentant. Seinen Bruder und ein Pferd. Na, Entschuldigung. Ich schweife ab. Für mich war das hier ein 50-50-Ding zwischen Wemby und Jokic. Aber angesichts der Tatsache, dass du dich hier für Wemby entschieden hast, dass er für mich ein ganz, ganz heißer Kandidat ist, geben wir natürlich gerne Wemby den ersten Back-to-Back-Steppy. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Ich lehne mich aus dem Fenster und sage, dass wir im Laufe des heutigen Abends noch mindestens einen weiteren Back-to-Back-Sieger haben werden. Ganz kurz fürs Protokoll, dass ich das hier jetzt schön richtig mitschreibe. Wir haben uns für die Cavs entschieden, für den Leicester City Award. Wir haben uns für die Sixers entschieden, für den Thanos Award. Und jetzt für Wemby. Für den Prison Break Staffel 1 Award. Der Spaghetti Ice Award ist als nächstes dran. Auch ein Fan-Favorite. Hat den Hintergrund damals, ich musste lachen beim erneuten Anhören der Folge, damals saß der Stachel noch ziemlich tief bei dir. Da hast du nämlich eine traumatische Spaghetti-Eis-Erfahrung gemacht. Möchtest du es nochmal kurz rekapitulieren, was damals passiert ist?
Ja, der Hintergrund war, ich war damals mit meiner wunderschönen Freundin an der wunderschönen Gotsche Spaghetti-Eis essen, das erste Spaghetti-Eis im Kalenderjahr 2024 damals. Und da wurde die Sahne nicht in dem Eis serviert, sondern halt daneben. Und
es ist mir gerade wieder eiskalt den Rücken runtergelaufen.
Eiskalt, ja.
Wie letztes Jahr auch schon eiskalt.
Die Sahne kann halt nicht gefrieren, so ein wenig, wenn sie halt in diesem Eis nicht ist, sondern daneben gepackt wird. Und das war sehr, sehr schade. Und das war auch das allererste Mal, dass ich das überhaupt erlebt habe, dass das ein Eiscafé so handhabt. Und das hat einen ziemlichen Schaden hinterlassen, muss ich leider sagen.
Wir erwähnen ja unsere jeweiligen Göttergattinnen immer mal wieder und zwar meistens mit sehr lobenden Worten. Du hast gerade von deiner wunderschönen Freundin gesprochen. Ich sage oft, meine bezaubernde Freundin, die tolle. Ich muss aber jetzt auch transparent mal sein, wenn es eine Beziehungskrise gibt. Und ich habe nämlich heute Morgen, meine Freundin hat bei mir geschlafen und hat dann auf meinen Bildschirm geschaut, als ich mir hier schon fleißig auf die Steppies vorbereitet habe. Und da hat sie gesehen, Spaghetti-Eis-Award. Hä, was hat es denn damit auf sich? Und dann habe ich ihr eben jene Geschichte, die du gerade zum Besten gegeben hast, habe ich ihr erzählt und habe eingeleitet mit der Frage, was ist das Beste am Spaghetti-Eis? Und nicht nur hat sie im ersten Versuch die Schokoraspeln obendrauf gesagt, was? Sondern hat dann auch noch, als ich ihr aus der Güte meines Herzens die zweite Chance gegeben habe, hat sie dann gesagt, die Erdbeersoße. Und wie du dir vorstellen kannst, Julius, bin ich vom Glauben abgefallen. Ich bin froh, dass ich sowas, wir haben jetzt bald unser einjähriges Jubiläum, ich bin froh, dass ich sowas noch relativ früh in der Beziehung erfahre, dass das so eine ist, mit der ich mich da abgebe. Ja, also anscheinend ist vielleicht dieses Spaghetti-Eis-Ding gar nicht so relatable, wie wir das annehmen würden, wir beide. Mhm. Weil ich bin natürlich hundertprozentig bei dir. Das Beste am Spaghetti-Eis ist die gefrorene Sahne.
Oh ja, drin. Oh Mann. Naja, jeder hat seine Leiche im Keller.
Wie dem auch sei, dieser Award wurde benannt, weil das ist der Award, den wir vergeben für einen Spieler, der aus einem ganz bestimmten, nicht oberflächlichen Grund, den wir cool finden, weil vielleicht laufen ja da wirklich noch mehr so Banausen wie die Anna rum da draußen, die sich denken, oh, Spaghetti-Eis, schön geformt, Erdbeersoße, keine Ahnung, deswegen ist Spaghetti-Eis geil. Nein, nein, nein. Man muss ein bisschen tiefer gucken, man muss die Haube aufmachen, über den Tellerrand schauen. Und dieser Award geht an einen Spieler, den wir aus einem ganz bestimmten, spezifischen Grund.
Aber das kann mögen. Schon sein. Ich hatte mich damals auch in dem Restaurant dann bei uns am Tisch ein bisschen aufgeregt und kam da gar nicht drauf klar. Meine Freunde war auch so, ja, aber sonst geht's dir gut, oder? Während, als ich den Tag danach auf Instagram gepostet habe, haben mich vielleicht 30 Nachrichten erreicht von Leuten, die ähnlich aufgebracht waren. Also, wer weiß.
Wen würdest du denn hier gerne in den Ring werfen, wenn es um den Spaghetti-Eis-Award geht heute Abend?
Ich würde Najee Marshall in den Ring werfen, und zwar aufgrund seiner Floater mit der rechten Hand. Marshall ist ein Floater-Gott. Es ist sein Signature-Move. Jeder Defender weiß, dass er nicht bis zum Korb durchgehen wird, dass er auch nicht über links driven wird, vollständig, sondern sich dann den Ball irgendwann wieder auf rechts legt, in den Floater gewirrt. Niemand kann ihn davon abhalten. Es ist, ja, der Floater ist etwas, was jeder im Arsenal haben sollte. Jeder Guard vor allem. Vielleicht sollte die Frequenz an Floater nicht so hoch sein wie bei Najee Marshall, aber die Prozente, die Zahlen, die Quoten sprechen für sich. Und das ist, ein Spieler, der diesen Floater-Skill absolut gemeistert und perfektioniert hat. Und dementsprechend habe ich ihn hier als einzigen Nominierten auch mit am Start.
Das finde ich einen schönen Shout. Hat tatsächlich dazu geführt, dass ich einen meiner Nominierten jetzt degradiert habe zur Honorable Mention, weil ich hatte den Trae Young Floater / Lob Pass. Also dieses klassische, das haben einige Spieler im Arsenal, aber keiner so genial wie Trae Young. Dieses, du weißt bis zur allerletzten Sekunde, weder als Gegenspieler, noch als Zuschauer, noch wahrscheinlich manchmal als Mitspieler, ob das jetzt gerade ein Floater oder ein Lob Pass ist. Das finde ich absolut fantastisch. Aber erstens wollte ich nicht, dass man mir hier von der Academy irgendwie vorwerfen kann, ich sei parteiisch. Ich habe nämlich noch einen anderen Hawks-Spieler hier nominiert. Und ich möchte natürlich nicht, dass meine Fanbrille diesen äußerst wichtigen Award übertüncht. Deswegen habe ich, und weil du jetzt auch etwas Floater-themed hast, ich habe mich für den Push-Shot von Isaiah Hartenstein entschieden, als anderen Nominierten. Das ist so eine Mischung aus Floater und Hook. Und aber so frontal und, also ja, ich glaube, die meisten von euch werden das im Kopf haben.
An dem arbeitet er auch all the time. Also 90% seines Pregame-Warm-Ups befassen sich mit diesem Push-Shot.
Stark. Ich habe Ron Holland nominiert, der die Liga anführt in Pöbeleien per 36. Wahrscheinlich, also wenn diese Statistik erhoben werden würde, dann muss er da vorne mit dabei sein. Ich glaube, Ron Holland ist in seiner noch jungen NBA-Karriere wahrscheinlich noch nie an einem NBA-Gegenspieler vorbeigelaufen, ohne irgendwie ein Wort an ihn zu verlieren. Er ist immer vorne mit dabei. Wir hatten ja neulich zwischen den Pistons und den Timberwolves diese leider sehr unschöne natürlich Schlägerei. Da war Ron Holland ganz vorne mit dabei. Er ist jemand, der immer ready zu sein scheint, zu kämpfen. Womit er natürlich mit Isaiah Stewart ein kongeniales Duo bildet in Detroit. Und irgendwie diese Eigenschaft, diese Energie, dieses ständige Ready-Sein, dieses ständige Unterhaltungswert wollte ich hier nominieren. Und das ist mein Favorit, und da würde ich auch in die Debatte gehen mit dir, mit der Najee Marshall-Geschichte. Ich habe Dyson Daniels nominiert. Und zwar nicht wegen etwas, was er auf dem NBA-Court macht, sondern wegen seines Spitznamens. Weil ich finde, dass Great Barrier Thief eine der absolut besten Spitznamen ist, die jüngere NBA-Vergangenheit hervorgebracht hat. Ich würde jetzt von deiner Seite aber den Case gelten lassen, dass da ja Daniels selber nichts für kann.
Mhm. Von mir aus können wir den sehr gerne gelten lassen. Und er kann ja für den Spitznamen an sich nichts, aber er hat ja auf dem Parkett Dinge dafür gemacht, dass der Spitzname entsteht. Ich habe mir übrigens jeden Stil von Dyson Daniels runtergeladen und werde mich im Flieger nach Miami intensiv damit auseinandersetzen und daraus dann ein kleines YouTube-Video basteln, so nach dem Motto, so die Kunst des Stils an seinem Beispiel. Es waren sehr, sehr viele Sequenzen, sehr, sehr viel Speicherplatz, den ich dafür frei schaufeln musste für jeden einzelnen Stil dieses Mannes in dieser Saison.
Stark. Ich liebe dich. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. Da wirst du wirklich sehr viel. Als jemand, der vermutlich einen Großteil der Stils von Dyson Daniels in dieser Saison gesehen hat, achte vor allem auf diese, ich weiß gar nicht, wie man diesen Move nennt, diesen Swipe-Down. Also wenn ein Gegner zum Korb zieht, dann dieses so unten wegschlagen, bevor er hochgehen kann. Das ist pure Poesie, was Dyson Daniels macht in diesen Situationen. Wow, wow, wow. Wir kommen zu vielleicht den beiden prestigeträchtigsten Steppies, beziehungsweise zu einem, der noch so ein bisschen Vorrede ist und dann zum vermutlich prestigeträchtigsten Steppy. Wir fangen an mit dem Award Beste Haarpracht, der Most Valuable Hair Award. Mhm. Der amtierende Sieger, Jami Jaquez Jr., ist auch bei mir heute wieder nominiert. Er ist heute da. Herzlich willkommen, Jami. Oder wie mein Fantasy-Mitspieler Nelson während des Fantasy-Drafts sagen würde, Jamie Jaquez. Wie sieht's bei dir aus? Tendierst du hier auch wieder zu einem Back-to-Back-Sieger? Oder hast du einen anderen Case als stärker angesehen?
Ich habe über Josh Giddey nachgedacht.
Auch den habe ich nominiert.
Aber ich gehe hier mit Jami Jaquez Jr., wie auch schon letzte Saison.
Ja, Josh Giddey ist mein zweiter und der dritte Nominierte, ein Neuling im Steppy-Kosmos und auch ein NBA-Neuling, Keyshawn George. Ich habe es letzte Woche schon angeteasert. Der Mann hat nicht nur eine fantastische Afro-Lockenpracht, sondern wenn er sich so Cornrows, so Iverson-Style macht, auch eine fantastische Frisur und einfach diese Versatilität, die schätze ich sehr wert beim Most Valuable Hair Award. Aber es ist vielleicht ein bisschen langweilig und wir müssen gucken, dass wir nicht zu viele Back-to-Back-Sieger haben, weil sonst denken sich die Leute nächstes Jahr, ja, brauche ich ja gar nicht einschalten. Aber ich glaube, es führt tatsächlich kein Weg an Jami Jaquez vorbei. Das ist einfach schon wahnsinnig stark, was da bei ihm rumflattert, wenn er über den Court schwebt. Das hat sowas von Severus Snape. Das ist was da bei ihm hinten passiert. Nun gut, wir haben einen Back-to-Back-Sieger, Jami Jaquez Jr. mit dem Most Valuable Hair Award.
Und ich denke mal, dass der nächste auch noch ein Back-to-Back sein könnte, aber ab danach, glaube ich, gibt's nur neue. Vielleicht zum Ende hin nochmal, aber da ist es dann, glaube ich, okay, wenn hier bei den ersten Kategorien ein bisschen was doppelt auftaucht.
Du hast völlig recht. Wir haben ihn natürlich wieder eingeladen. Er kam, er sah, er siegte erneut. Ich habe es auch diesmal gehandhabt, so wie du. Ich habe mir gar nicht andere Nominierte aufgeschrieben. Die Academy hat mir hier eine Sondererlaubnis gegeben, gar kein Ballot einreichen zu müssen mit drei Nominierten. Es ist natürlich der sexiest NBA Player alive, a.k.a. Tsunami-Papi, Kelly Oubre Jr.
Auf jeden Fall letztes Jahr schon der deutliche Sieger. Die Konkurrenz ist auf jeden Fall da. Devin Booker, Ben Simmons, Jason Tatum, Jalen Green ist auf jeden Fall ein Kandidat. Aber an Kelly Oubre kommt hier niemand ran.
Ja, so ist es. So ist es. Du hast recht. Ich könnte mir vorstellen, dass wir nachher nochmal einen Back-to-Back-Sieger haben werden. Aber jetzt erstmal dann nicht mehr, schätze ich.
Ja.
Der Malachi Flynn Award, der letztes Jahr geschaffen und dann benannt wurde nach dem erstjährigen Sieger, nämlich Malachi Flynn, der eines der wahrscheinlich randomsten 50-Punkte-Spiele der NBA-Geschichte rausgehauen hat. Der Malachi Flynn Award für die wildeste, most random On-Court-Storyline oder On-Court-Geschehnis. Und ich habe einen ganz klaren Favoriten. Und das ist etwas, wo ich dich im Vorgespräch von unserer Aufnahme vorhin nochmal gebeten habe, mein Gedächtnis zu erfrischen, weil du das neulich mal im Podcast genannt hattest und ich dann es aber nicht mehr so richtig zusammenbekommen habe. Jetzt habe ich es parat. Ist das auch dein Gewinner, ohne es jetzt schon zu verraten?
Nein.
Nicht? Okay, dann bin ich gespannt. Ja, okay, warte. Dann erstmal meine beiden anderen Nominierten, die aber nicht so wirklich was hiermit zu tun hatten. Das, auch das haben wir neulich im Podcast erwähnt, dass der Spieler, der am nächsten dran ist, am nächsten Quadruple-Double, auf den Namen Josh Giddey hört. Das fand ich sehr, sehr random, dieses Spiel, das er neulich hatte mit 15 Punkte, 10 Rebounds, 17 Assists und eben diese 8 Steals. Das fand ich schon ziemlich random. Und ich habe Russell Westbrook hier nominiert, weil ich habe es nicht kommen sehen. Also, dass Russell Westbrook so eine Renaissance hat und zu einem wirklich wertvollen Rotationsspieler von einem richtig guten Team wird, das fand ich so unerwartet, dass ich es durchaus als random bezeichnen würde. Wen hast du dabei? Meinen dritten Nominierten, den behalte ich jetzt mal noch. Du weißt, worum es geht. Die Hörer vielleicht noch nicht so genau. Wen hast du dabei hier für diesen Award?
Ich würde bei Westbrook halt wahrscheinlich ein bisschen dagegen gehen. Ja, er spielt eine Saison, in der er irgendwo die Erwartung auch übertrifft. Aber ich würde jetzt hier nicht über eine Westbrook-Renaissance reden, um ehrlich zu sein. Viel davon hat einfach mit Nikola Jokic zu tun. Und dass er halt Russ wirklich gut in Szene setzt. Und gerade wenn ich mir jetzt hier Post-All-Star 20 Games, dann ist es halt auch wieder bei einem 97er Offensivrating. Stats sind alle runter. Uff, ja. Aber hey, es gibt genug Westbrook-Fans da draußen. Ich will mich nicht unbeliebt machen. Im Großen und Ganzen wirklich die Erwartungen übertroffen dieser Saison. Aber am Ende ist es halt trotzdem nur ein 105er Offensivrating, auf das er kommt auf die gesamte Saison gesehen und 53% durch Shooting. Aber ja, hat durchaus seinen Wert für die Nuggets bisher. Giddey finde ich auch nice. Ich habe einen, wo ich dann aber sagen würde, der muss es am Ende absolut nicht werden. Ich finde komplett random, dass Max Christie in seinen ersten Games nach dem Trade zu den Mavericks halt echt extrem gut gespielt hat. Und danach kam halt gar nichts mehr. Es ist halt wirklich insane. Christie hat über 15 Punkte gescored in seinen ersten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Games für Dallas. Waren es immer über 15. Und seitdem scorte er 15 Punkte zweimal. Und das ist ein Stretch vom 23. Februar bis 29. März. Also 5,5 Wochen mit 2 Games über 15. Und davor traf er in jedem Spiel über 15. Also als jeder noch geguckt hat, was die Mavericks machen nach dem Luka-Trade, hat er unfassbar gut gespielt. Hohe Usage, gute Wurfquoten, alles richtig gemacht. Und seitdem Wurfquoten in den Keller, Usage runter, Minuten runter, Punkte runter, Impact runter. Und das ist halt so random, dass der halt wirklich mal so 2 geile Wochen hatte, wo jeder geguckt hat und davor und danach nicht viel.
Ja, finde ich auf jeden Fall legitim. Gute Nomination. Mhm. Musst du jetzt gleich sagen, was du von meinem Favoriten hältst und auf welchen wir uns dann einigen. Der Mikal Bridges Game Winner gegen die Blazers neulich. Du hattest es im Podcast erwähnt, es gab 42 Lead Changes in diesem Knicks vs. Blazers Spiel. Und seit das Play-by-Play-Tracking begonnen hat in der Saison 1996-97, sind das die zweitmeisten. Und dieses Spiel endete mit einem Game Winner von Mikal Bridges. Und das Spiel mit den meisten Lead Changes in diesem Zeitraum waren nämlich 43 beim Spiel Brooklyn gegen Atlanta im Dezember 2023. Und dieses Spiel endete mit einem Mikal Bridges Game Winner. Und ich finde, das ist an Absurdität und an Randomness eigentlich nicht zu überbieten. Das war eine fantastische Geschichte, ein fantastischer Fun Fact. Und ich würde mich natürlich dafür aussprechen, dass der Steppy in dem Fall an Mikal Bridges und seinen Game Winner geht.
Das können wir sehr, sehr gerne so machen.
Alright, das freut mich. Ich werde das nicht vergessen, Julius. Es wird eventuell dann, es wird Kulanz geben bei den weiteren Awards, wenn wir uns da mal uneinig sein sollten. Der Dennis Rodman Award für die Most Random Off-Court Storyline. Wir erinnern uns aus Last Dance oder auch als Zeitgenosse, je nachdem, Dennis Rodman, der damals einfach mal einen Kurztrip nach Vegas gemacht hat und auch noch andere random Dinge Off-Court gebracht hat. Letztes Jahr ging dieser Award an DeAndre Ayton, der aufgrund von vereisten Straßen mit seinem Auto nicht aus der Nachbarschaft rausgekommen ist und deswegen nicht zu einem Spiel der Portland Trailblazers erscheinen konnte. Ich habe nur 2 Nominierte, weil ich finde, es gibt einen haushohen Favoriten. Und es wäre vielleicht der Case dagegen, ob das denn tatsächlich eine Off-Court-Storyline ist. Aber ja, ich würde sagen schon. Nico Harrison ist hier, um den Award gleich entgegenzunehmen. Die Verschwörungstheorien, dass er diese ganze Geschichte nur eingefädelt hat, um den Steppy abzuräumen, den prestigeträchtigen, haben schon begonnen. Ja, hast du an den Luka Doncic-Trade gedacht in diesem Kontext?
Gar nicht diesmal.
Ja, siehst du? Würdest du mir zustimmen, dass das der Haushohe Favorit ist? Weil das war ja so die absolute Definition von random. Aus dem Nichts, völlig irrational. Und plötzlich, bam,
ja, Luka Doncic wird verstehe ich schon. Wen hast du noch?
Mein zweiter Nominierter ist die LeBron James versus Stephen A. Smith.
Das habe ich hier, ja.
Kampfsaga, ja, okay.
Oder LeBron versus everybody. Jetzt gerade LeBron versus Brian Windhorst. Ja.
Es ist ein bisschen die Frage der Parameter. Würdest du den Luka-Trade als Off-Court-Storyline klassifizieren?
Ja, kann man, denke ich, schon gelten lassen. Ja, weil es halt, also jetzt so Trades im Generellen nicht, aber das Ganze drumherum, wie sie sich im Coffeeshop getroffen haben, das Ganze drumherum ist schon alles sehr random und sehr off-court-lastig. Ja. Von daher auch alles, was danach passiert ist mit den Mavericks, wie sie das gehandelt haben und so, das können wir schon mit reinnehmen. Aber LeBron, Stephen A. ist halt auch insane.
Das stimmt absolut. Ne, dann lass uns doch den Award an den Luka Doncic Trade. Wie gesagt, Nico Harrison ist hier. Herzlichen Glückwunsch, Nico. Du hast wenigstens das gewonnen. Der Starbucks Award, Hintergrund schlechtes Preis-Leistungs-Verhältnis, würde ich einfach mal zusammenfassend beschreiben. Mhm. Ich war ja das erste Mal gemeinsam mit dir, das erste Mal in meinem Leben in einem Starbucks in San Francisco. Stimmt.
Ja.
Habe mich dort überzeugen können von, ja, der Kaffee war gut, aber war halt überteuert.
Ja, wir waren aber nicht wegen dem Kaffee da, muss man fairerweise zusagen, sondern wegen dem WLAN.
Und das war gut.
Ja, und das WLAN war hervorragend. Wir mussten die auf den allerletzten Drücker aufgenommene Folge zum Luka Doncic Trade, die wir im Hotel noch 40 Minuten vor Checkout begonnen hatten, mussten wir dann irgendwo noch hochladen und wir hatten beide nicht mehr allzu viele mobile Daten. Und dann sind wir auf Empfehlung zu Starbucks mit perfektem WLAN, haben uns da jeder was zu trinken geholt und haben da innerhalb von ein paar Minuten die Folge dann hochgeladen.
So war das. Das hat meine Meinung zu Starbucks aber nicht großartig geändert. Deswegen trotzdem der Award für den schlechtesten Vertrag der Liga weiterhin benannt nach diesem Unternehmen. Den haben wir aber schon quasi vergeben. Wir hatten neulich eine Supporter-Folge und an der Stelle vielleicht der Hinweis, patreon.com/doublestepback. Da gibt es noch mehr von uns zu hören, wenn euch das, was ihr hier im öffentlichen Feed hört, nicht sowieso schon zu viel ist, dann könnt ihr uns unterstützen mit monatlichen kleinen Beiträgen und dafür sorgen, dass es dieses Projekt noch viel länger geben kann. Und da haben wir ein Ranking der schlechtesten Verträge der Liga und da hat Bradley Beal den Preis eingeheimst, wenn man so möchte. Und deswegen eine Verleihung hier an der Stelle nicht mehr notwendig. Wir haben Bradley den Steppy schon zugeschickt, postalisch vor 2 Wochen. Der ist auch inzwischen angekommen. Er hat einen sehr süßen Dankesbrief geschrieben. Letztes Jahr übrigens, das finde ich interessant zu erwähnen, letztes Jahr der Gewinner dieses Awards, Karl Anthony Towns. Und da muss man sagen, der Vertrag ist immer noch nicht geil, aber durch das, was er zeigt in New York, wäre er hier dieses Jahr, glaube ich, nicht mehr im Kreis der Nominierten. Also wir haben in unserem Ranking der schlechtesten Verträge beide, glaube ich, nicht wirklich über Towns nachgedacht.
Weißt du noch, von wem diese Nomination kam?
Nee.
Ich auch nicht. Man muss halt fairerweise dazu sagen, der Embiid-Vertrag war letztes Jahr kein Faktor, weil Embiid da noch nicht so mit seinen Verletzungen raus war, wie jetzt in dieser Saison. Den George-Vertrag gab es zum damaligen Zeitpunkt noch nicht.
Ja.
Warum wir jetzt uns allerdings gegen den Beal-Vertrag entschieden haben, damals weiß ich jetzt nicht mehr.
Na, da war ja Beal, da war er gerade zu den Suns getradet worden, oder? Oder war das
Ja,
vielleicht war da der Optimismus einfach noch.
Das kann sein.
Noch ein bisschen da. Keine Ahnung. Also ich habe ja nochmal reingehört heute Morgen, ich erinnere mich nicht mehr so genau. Aber ich weiß, wir hatten auf jeden Fall Zach LaVine noch in der Verlosung. Und ich glaube, wir haben Beal zumindest kurz erwähnt. Aber anscheinend waren wir da der Überzeugung, dass der Cat-Vertrag dann doch noch schlechter war. Der Didn't Get the Memo Award, wie der Name schon sagt, geht an einen Spieler oder an ein Team oder an wen auch immer, dass die Memo nicht bekommen hat, dass man etwas, also letztes Jahr vielleicht als anschauliches Beispiel, hat Michael Porter Jr. diesen Award eingesagt, weil er hat die Memo nicht bekommen, dass man passen darf im Basketball. Ich habe drei fantastische Nominierte dabei. Aber ich würde mich jetzt erstmal interessieren, was
diese drei.
Okay, alles klar. Erstens, Paul George, der in seinem Podcast groß und breit verkündet hat, dass er jetzt eine Podcast-Pause macht, weil er sich auf einen möglichen Championship-Run mit den Philadelphia 76ers vorbereiten möchte, konzentrieren möchte, wie auch immer. Das war echt, ja, das hat er so gesagt.
Okay.
Und da könnte man gleich zweierlei Hinsicht, könnte man erstens den Case machen, naja, hat er die Memo, dass man sich vielleicht von Anfang an auf einen möglichen Championship-Run vorbereiten sollte, nicht bekommen? Oder hat er zu diesem Zeitpunkt, an dem er das gesagt hat, die Memo nicht bekommen, dass die Philadelphia 76ers mit einem Championship-Run nicht mehr wirklich was zu tun haben? Da haben sich selbst in Philadelphia, haben sich alle Beteiligten angeguckt und gesagt, meint er uns? Also diese 76ers oder irgendwie andere 76ers? Das ist mein erster Nominierter. Mein zweiter Nominierter, Brooklyn Nets Head Coach Jordy Fernandez, der he didn't get the memo, dass die Kollegen in Brooklyn eigentlich gerne möglichst viele Spiele verlieren wollen und tanken wollen. Und eigentlich auch das Personal. Wobei, da könnte man sagen, okay, das Front Office, dadurch, dass man, wir haben es letzte Woche in unserer Folge besprochen, dass man Cam Johnson nicht getradet hat, dass man Nicholas Claxton nicht getradet hat und so weiter, könnte man sagen, okay, das Front Office hat die Memo auch nicht so richtig bekommen. Aber vor allem Jordy Fernandez, der wirklich regelmäßig durch Coaching, ich weiß nicht, ob man Masterclasses sagen kann, aber der durch gutes Coaching hier und da durchaus verhindert hat, dass die Nets mit einem etwas schlechteren Record dastehen. Das ist mein zweiter Nominierter. Und mein dritter Nominierter, und auch das habe ich letzte Woche in der Folge schon ein bisschen angeteasert. Die Nominierung geht raus an Jordan Poole, Bob Carrington, Bilal Coulibaly, Karl Kuzma und Alexandre Sarr. Die haben die Memo nicht bekommen, dass man Basketball spielen sollte in der NBA. Ich hab nämlich ein bisschen durchgeguckt durch die besten und schlechtesten Lineups, um mir auch hier und da vielleicht mal so eine kleine Inspiration zu holen. Ich habe mir als Cut-off-Point 300 Possessions mindestens, die diese fünf Mannen zusammen gespielt haben müssen, ausgesucht, einfach um die ganz krassen Small-Sample-Size-Geschichten rauszufiltern. Und das kannst du keinem erzählen. Es ist wirklich, okay, das schlechteste Lineup der NBA mit mindestens 300 Possessions sind die fünf eben genannten von den Washington Wizards mit einem Net-Rating von minus 33,5. Das zweitschlechteste Lineup in der NBA sind die Portland Trailblazers mit Simons, Kamara, Avdija, Grant und Ayton. Und die haben ein Net-Rating von minus 14,1. Das ist ja gar nicht so übel. Minus 33,5. Es geht nicht in meinen Kopf, wie unfassbar schlecht diese fünf Menschen zusammen auf dem Basketballcourt gestanden haben. Hm. Und deswegen, they didn't get the memo, dass man in der NBA einigermaßen Basketball spielen sollte.
Fair. Finde ich nicht schlecht. Ich habe auch drei. Zwei davon gehen an Orlando Magic Spieler. Okay. Paolo Banchero did not get the memo, dass er 6'10 groß ist. Unfassbar physisch stark. Und he did not get the memo, dass ein solcher Spieler immer mal wieder auch zum Korb ziehen darf und dort auch am Korb den Abschluss suchen darf. 31% all seiner Abschlüsse sind am Rim, 22% bei den Bigs. Der Mann zieht nicht zum Korb, sucht dort sehr, sehr selten den Abschluss. Von den Quoten, da will ich jetzt gar nicht anfangen, aber das, ja, würde ich mir sehr, sehr wünschen, dass jemand mit dieser Statur ein wenig häufiger am Korb den Abschluss nimmt und nicht denkt, er wäre Kevin Durant und müsste die ganze Zeit nur irgendwelche Contested Midrange Jumper nehmen. Zweite Nomination geht an KCP, der nicht ganz die Memo bekommen hat, dass er seine freien Dreier verwandeln darf. Denn das tut er bisher in der Saison noch absolut überhaupt nicht. Nur 33% seiner Dreier finden ihren Weg ins Ziel. Das sah ganz anders aus, als das zu Nuggets-Zeiten noch der Fall war. Und die letzte so ein bisschen aus Spaß. Norman Powell did not get the memo, dass Spieler bitte in ihren 30ern dann auch nicht mehr irgendwelche geisteskranken Entwicklungssprünge machen und hier noch in irgendwelche Most Improved Player-Konversationen reinkommen. So mit 30 bist du, wer du bist. Und Norman Powell hat diese Memo nicht bekommen, sondern spielt eine extrem crazy gute Saison mit einem ziemlich wilden und einzigartigen Leistungssprung in diesem Alter noch.
Ja gut, jetzt müssen wir, also ich würde von meinen Nominierten auf jeden Fall die Wizards-Lineup als heißesten Kandidaten ins Rennen schicken. Aber ich finde den Norman Powell schaut auch ziemlich gut und ich finde, Paolo ist ja so ein bisschen ähnlich wie die Wembanyama-Geschichte, die ich im Laufe
Paolo
der Saison
habe ich halt später
so.
Alter, noch mal. Der muss da jetzt hier nicht groß weiter Erwähnung finden.
Ah ja, okay. Gut, dann würde ich sagen, müssen wir uns entscheiden zwischen Norm Powell und Poole, Carrington, Koulibaly, Kuzma, Sarr.
Dann löse ich doch jetzt gleich mal das ein, was du vor 10 Minuten gesagt hast, oder?
Okay, so machen wir es. Sehr, sehr gerne.
Sehr gut.
Norman Powell didn't get the memo, dass man im Alter von 30 plus nicht mehr krasse Entwicklungssprünge machen sollte. In der NBA.
Wunderbar.
Der John Wick Award für die wahrscheinlichste Incoming Comeback bzw. Redemption Story. Ich habe mich schwer getan dieses Jahr, wirklich Nominierte zu finden. Letztes Jahr lag es auf der Hand, die Memphis Grizzlies, die eine absolute Seuchensaison erlebt haben und wir uns aber relativ einig waren allesamt, das ist ein gutes Team, da kommt was. Wir hatten uns eine etwas krassere Redemption Story vielleicht von Ja Morant an sich erhofft, also den haben wir auch wirklich namentlich erwähnt in diesem Case damals. Das ist ein bisschen ausgeblieben, aber ich denke, die Grizzlies, die letztes Jahr noch so schlecht unterwegs waren, die jetzt aktuell zum Zeitpunkt der Aufnahme Vierter sind im Westen und so, wir haben ausführlich über sie gesprochen, sowohl in der letzten Supporter-Folge, also auch letzte Woche in meiner Headline. Ja, da läuft immer noch nicht so viel schief und aus dem Taylor Jenkins-Signing sind wir jetzt kurz danach noch nicht so ganz schlau geworden, aber im Großen und Ganzen gab es dann schon dieses Comeback und das hat sich abgezeichnet. Was hast du dir dieses Jahr überlegt hier für diesen Award? Ich finde, es gibt einen, ja, wobei eigentlich, ich habe gesagt, ich habe mich schwer getan mit anderen Nominierten. Ich bin hier gerade ein bisschen in der Zeile verrutscht, ehrlich gesagt. Es gibt einen ganz, ganz großen Favoriten in meinen Augen auf diesen Award.
Ja, die Sixers sind hier halt ein relativ easy Pick, weil wenn du halt so reinscheißt, dann ist jetzt der Schritt wieder zum normalen zurückkommende Saison dann schon so eine Art Redemption. Ich habe mich für Luka Doncic entschieden.
Yes, yes, sir. Das sind genau die zwei. Ich habe Embiid
sehr
und
nice.
Morey hier stehen,
sehr nice.
Aber in Klammern, weil ich verstehe, was du meinst. Klar, natürlich, aber ich glaube halt nicht wirklich dran. Also gerade, dass Joel Embiid und die Sixers mit voller Power zurückkommen, irgendwie, ich glaube nicht dran. Aber Luca, safe. Die Redemption-Story, die hat ja schon angefangen. Also der Rachefeldzug.
Ja, also wenn du halt getradet wirst aus dem Nichts und dann noch fett und faul genannt wirst im Nachhinein von deinem ehemaligen Arbeitgeber und es dann aber auch in der NBA-Fan- und Medienlandschaft auch immer wieder Leute gibt, die sagen, ja gut, ich sehe das schon, kann man schon machen, da sind schon berechtigte Zweifel, dass der Mann jetzt ein Chip on his shoulder hat, allen was beweisen möchte, noch mehr als sonst. Das ist halt ziemlich offensichtlich und wie du auch gesagt hast, es hat schon angefangen, spielt mittlerweile wieder hervorragenden Basketball in L.A. nach einigen verletzungsbedingten Startschwierigkeiten. Ja, das wird eine Redemption-Story und ich denke, in den Playoffs, wenn Playoff-Luka dann am Start ist, da werden wir dann auch noch mehr in den Genuss kommen, Lakers-Fans in den Genuss kommen, der Rest der NBA eher weniger. Ja, das dann zu erleben, wie Doncics Rachefeldzug dann auch genau aussehen wird, je nachdem vielleicht auch auf welchen Gegner man trifft. Aber ich kann mir vorstellen, dass er gerade in den Playoffs auf der größten Bühne einiges beweisen möchte in den nächsten Wochen und Monaten.
So glaube ich doch auch. Der Star Wars Sequel Award geht an den Spieler, bei dem wir jetzt gerade so ein bisschen raus sind, aber die Hoffnung noch nicht ganz aufgegeben haben. Diese Benennung kam damals von dir. Was hat's damit auf sich? Warum Star Wars Sequels?
Ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum dieser Hoffnung noch nicht ganz aufgegeben Teil, wie der sich da dazu erklären lässt. Die Sache mit den Star Wars Filmen ist halt, du weißt, das wird nichts mehr, was da jetzt kommt an Sequel-Filmen. Du wusstest damals auch. Aber man ist halt trotzdem, jetzt weiß ich es nämlich wieder, man ist halt trotzdem ins Kino gegangen. Auch wenn man zu 99,9% wusste, das wird nichts, weil es halt immer noch Star Wars ist und weil man halt immer noch Hoffnung hat, dass sie es vielleicht doch aus irgendeinem Grund aus Versehen hinbekommen, da einen ganz ansprechenden Film mit einer guten Storyline draus zu machen. Und das ist halt so ein bisschen das Ding hier. Also wir reden jetzt hier über einen Spieler oder ein Team, wo wir eigentlich wissen, okay, gut, ja, das wird wohl nichts, aber es ist halt immer noch der und der Spieler und das und das Team und vielleicht aus irgendeinem ganz unwahrscheinlichen Grund passiert hier doch noch irgendwas. Das war so ein bisschen der Hintergrund. Letztes Jahr haben Kuminga und Moody zusammen diesen Award gewonnen. Da weiß ich jetzt nicht, wie ist da jetzt die aktuelle Stimmung ein Jahr später?
Das ist eine gute Frage. Kuminga war lange
verletzt. Ich will sagen, das kam eher von dir so ein bisschen, dieser Kuminga-Moody-Pick. oder?
Du hattest Kuminga und ich hatte Moody. Ah, okay. Und dann haben wir uns dazu entschieden, dem Duo, dem Warriors-Duo quasi diesen Award zu geben.
Ja, okay.
Ich habe auch wieder drei Nominierte. Der eine ist zwar gerechtfertigt, aber so ein bisschen belanglos, wenn wir ehrlich sind. Also ich habe Wendell Carter. Ich war irgendwie schon immer ein ziemlicher Wendell Carter-Fan und Sympathisant. Auch hier wieder meine klassische Geschichte. Gefühlt 3 Jahre in Folge habe ich ihn in Fantasy gedraftet und war dann 3-mal enttäuscht. Und ich dachte, dieses Jahr bei den Magic, so ein bisschen auf dem Papier bringt er Stretch-Potenzial mit, könnte da doch eigentlich ganz geil reinpassen. Aber 115er Offensivrating, 54,4% True Shooting ist beides ziemlich kacke für einen Big. Das mit dem Stretch-Big-Element hat überhaupt nicht funktioniert. Spielt eine zu kleine Rolle, also ist zwar schon noch meistens der Big Man Nummer 1, aber die Magic sahen hier und da mit Goga Bitadze oder auch mit Mo Wagner auf der 5 einfach besser aus. Ich bin jetzt gerade leider raus, aber ich würde die Hoffnung noch nicht ganz aufgeben, dass aus Wendell Carter mal so ein richtig guter Starting Big Man werden kann.
Ja, verstehe ich. Wen hast du noch?
Ich habe Scoot Henderson.
Okay.
Da die Frage, ob der so super hier reinpasst, weil eigentlich sind wir ja gerade dabei, den Optimismus wiederzufinden, weil er wirklich gute Ansätze zeigt dieses Jahr. Aber was Scoot Henderson als diesen Franchise-Saving-Superstar angeht, den wir vor dem Draft gesehen haben, da bin ich aktuell immer noch raus. Aber so ganz möchte ich die Hoffnung noch nicht aufgeben.
Ja, finde ich auch nicht schlecht.
Und einen ähnlichen Case habe ich für LaMelo Ball.
Aber bist du da raus bei LaMelo?
Ja, inzwischen, also zumindest sehr nah dran. Wieder eine Saison, in der er viele Spiele verpasst hat, in der beide Knöchel Probleme gemacht haben, in der, ja, geile Offense, aber wirklich auch viel phasenweise ineffizientes Gechacke und, ja, ich weiß nicht, die Hornets haben wieder eine desolate Saison, obwohl er gute Counting-Stats auflegt. Ich würde nicht sagen, dass ich raus bin, aber schon nah dran, leider. Was LaMelo als guten, unterhaltsamen Spieler angeht, sondern was LaMelo als künftigen All-NBA bester Spieler eines guten Teams angeht.
Ja, verstehe ich. Ich habe ein Duo, was ich auch zusammen als Duo sehe, nicht jetzt zwei einzelne Spieler, die einfach über dem gleichen Team spielen, was auf den ersten Blick vielleicht komisch klingt, so nach dem Motto, dass ich raus bin bei denen, aber raus bin bei denen als mit diesem Duo gewinnst du die Championship, dieses Duo trägt dich zu einer Championship und das sind Giannis und Dame. Ja.
Okay.
Ja.
Ah, okay.
Giannis spielt eine großartige Saison, spielt den besten Ball seines Lebens. Dame spielt, wenn Giannis nicht auf dem Parkett steht, immer noch wie ein absoluter Superstar. Aber zusammen mit den beiden funktioniert es nicht so richtig. Und klar, das Coaching ist suboptimal und die Spieler um sie herum ebenso. Aber was wir uns damals gedacht haben, dieser perfekte Fit in der Theorie, Giannis und Dame, ihr Two-Man-Game, wie sie voneinander profitieren, miteinander harmonieren, das hat sich jetzt halt in diesen 2 Jahren nie wirklich aufs Parkett übertragen. Sie passen von der Spielweise her nicht so geil zusammen, wie wir uns das erhofft haben, weil einfach beide den Ball in ihren Händen brauchen. Lillard ist nicht dieser Off-Ball Shooting Guy und Giannis ist nicht der Typ, der ja die ganze Zeit nur Screens stellt und abrollt und als Big Man spielt. Beide spielen als Perimeter-Spieler, beide brauchen den Ball in ihren Händen. Ihr Pick and Roll läuft nicht so geil, weil einfach Giannis auch nicht so der Screener ist, der vor ein paar Jahren mal war. Das sieht deutlich besser aus, wenn Dame Pick and Roll läuft mit Big Man, der wirklich auch richtig Screens stellen kann und danach halt was machen kann. Auch das ist jetzt nicht so die bevorzugte Spielweise von Giannis. Immer wieder, ja, Verletzungen, beide. Vor allem Dame, der jetzt gerade auch verletzt ist. Und diese Hoffnung, die ich jetzt auch vor der Saison hatte, Giannis und Dame zusammen als Duo tragen dich ins gelobte Land, da bin ich mittlerweile raus. Da bin ich wirklich raus. Egal, was die Bucks jetzt auch im Sommer um sie herum noch machen. Ich glaube, dieses Duo zusammen gewinnt ihr keine Championship. Bisher ist das eine große Enttäuschung, diese 2 Jahre. Aus verschiedenen Gründen, aber was auch immer die Gründe sind, es ist halt so oder so eine Enttäuschung. Und diese Resthoffnung besteht immer noch, weil es sind freaking Giannis und Dame. Und es ist genauso, wie es freaking Star Wars immer noch ist. Aber ich bin halt leider raus, was das angeht. Sie können zusammenspielen. Sie gewinnen ja auch beide immer wieder Regular Season Games. Sie sind zusammen, glaube ich, sogar das High-Scoring-Duo der NBA. Aber nicht, wenn es darum geht, glaube ich, Boston zu schlagen und Cleveland zu schlagen in den Playoffs.
Okay, finde ich gut. Bin ich da. Na, wobei, aber also der Award impliziert ja, dass du zwar raus bist, aber jetzt auch noch nicht so tausendprozentig.
Ja, so tausendprozentig nicht, weil es sind immer noch Giannis okay. und Dame.
Ja, okay. Ja, bin ich dabei. Ich war sowieso nicht so super zufrieden mit meinen, ich bin, wie gesagt, vorher in der Zeile verrutscht, als ich gesagt hatte beim John Wick Award, dass ich mich schwer getan habe, Nominierte zu finden. Da meinte ich eigentlich den hier. Mhm. Und deswegen, ich finde Dame und Giannis gut. Also gerade auch, du hast es gerade schön skizziert, anhand, also gemessen an den Erwartungen, genau, an die wir Erwartungen, hatten, als dieses ja. Duo entstanden ist. Und an den Erwartungen, die man hatte bei den ersten Star Wars Sequels, als man ins Kino gegangen ist. Also ich nicht, weil ich bin nicht ins Kino gegangen, aber du offensichtlich und wahrscheinlich die meisten anderen. Finde ich gut. Nehmen wir. Dame und Giannis.
Wunderbar.
Erhalten den Star Wars Sequels Award. Wie viele haben wir denn eigentlich noch? 1, 2, 3, 4, 5.
Fünf. Genau.
Wir nähern uns dem Ende der Verleihung. Der Neville Longbottom Award geht an den, ja, 9., 10., 11. Man of the Year, wenn man so will. Einen Bankspieler, und da haben wir letztes Jahr den Cut-off Point, das haben wir auch dieses Jahr wieder, der maximal 20 Minuten pro Spiel spielt. Letztes Jahr Gewinner dieses Awards Jonathan Isaac, der eine überragende Rolle gespielt hat bei den Orlando Magic. Und Neville Longbottom, weil in den Harry Potter Filmen Neville Longbottom ja dann doch einer der eher kleineren Side-Characters ist und dann aber am Ende ganz, ganz groß aufspielt und ganz wichtig wird für dieses ganze Geschehnis. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, wer dein Favorit ist. Ich habe 3 Nominierte und 2 davon könnte ich mir ernsthaft vorstellen, den Award zu geben. Ich würde vermuten, also ich habe Brandon Clark hier nominiert, der jetzt leider dann out for season ist und den Grizzlies, glaube ich, auch bei ihrem Unterfangen, vielleicht doch die Erstrundenserie gewinnen zu wollen, sehr, sehr fehlen wird, weil er diesem Team, gerade weil deine andere Option auf der 5 halt entweder Jaren Jackson Jr., der dann runterrutscht, oder halt Zach Edey war und Brandon Clark so vom Profil her der gegenteilige Zach Edey ist mit seiner Versatilität, mit seiner Athletik. Mhm. Sehr gute Rolle gespielt bei den Grizzlies in unter 20 Minuten. Ich habe Alex Caruso hier mit dabei und da könnte ich mir gut vorstellen, das ist dein Favorit.
Ich habe ihn mit bei den Nominierten dabei, Alex Caruso, ja, aber ich habe mich jetzt hier noch nicht für einen Favoriten entschieden.
Okay, alles klar. Caruso, der Case gegen ihn ist, dass er halt auch schon einige Spiele verpasst hat und dass man sich vielleicht hier und da hätte sogar erwarten können, dass seine Rolle etwas größer ist. Aber wenn er denn dann spielt, und er ist ja auch hier nur nominiert, weil er unter 20 Minuten spielt, er hat 50 Spiele gemacht, bislang 19,2 Minuten, aber wenn er auf dem Feld steht mit seiner Defense, mit seiner Extra-Pass-Spielen-Fähigkeiten, Shooting ist solide dieses Jahr, wieder ein bisschen zurückgegangen im Vergleich zum letzten Jahr, also in Chicago halt wirklich für seine Verhältnisse die Lichter ausgeschossen hat, ist jetzt wieder runter auf knapp über 35%, aber das ist okay. Er hat schon einen krassen Impact und das halt bei einem historisch guten Team, deswegen muss er hier auf jeden Fall nominiert sein. Mein Favorit wäre Ty Jerome.
Alter, bei den, das ist auch mein Cleveland Favorit.
Cavaliers. Ja, sehr gut, sehr gut.
TJ McConnell noch honorable mention, aber Ty Jerome, Cleveland, macht doch gerne den Case.
Ja, Ty Jerome, auch eher Teil eines historischen Regular-Season-Teams. Ich finde, bei ihm kommt wahrscheinlich auch noch dazu, und das ist vielleicht ein kleiner Bias in dem Sinne, aber wir haben es halt nicht erwartet, also es kam mehr oder weniger aus dem Nichts, dass er so eine gute und so eine, ja, krasse Rolle einnimmt in diesem Team. Er spielt 19,7 Minuten pro Abend in 67 Spielen, das ist halt dann wirklich der große Unterschied zu Caruso. Er leitet oftmals diese Second Units, er funktioniert sowohl als primärer Ballhändler als auch, und das ist wahrscheinlich das Wichtigste, an der Seite von entweder Garland oder Mitchell. Und wenn die gestaggert werden und einer der beiden weiterhin auf dem Feld steht, trifft 43% seiner Dreier, 12 Punkte und 3 Assists im Schnitt. Mehr als einen Steal, also auch defensiv hilft er diesem Team super weiter. Einfach eine fantastische Rolle und wahrscheinlich so der Prototyp, den du für diesen Award haben möchtest. Der dir solide 19 Minuten pro Spiel gibt, eine richtig gute Rolle und ab und zu in der Saison auch mal so Momente hatte, in denen er dann plötzlich zum The Man wird. Und deswegen, ja, würde ich sagen, haben wir uns schnell geeinigt, dass er hier den Neville Longbottom Award gewinnt.
Easy. Machen wir weiter mit dem Käserand Award. Der besten Edition of the Year. Selbsterklärend Käserand in der Pizza. Bestes Upgrade ever. Letztes Jahr Jrue Holiday. Das Ding geholt als einer der großen Game Changer beim Titelrun der Boston Celtics. Wen hast du und warum ist es Isaiah Hartenstein?
Sehr stark. Ja, auf jeden Fall. Isaiah Hartenstein für mich der Favorit hier. Meine anderen beiden Nominierten sind Karl-Anthony Towns und Dyson Daniels. Aber ich glaube, es führt hier kein Weg an Hartenstein vorbei, der, obwohl er den Beginn der Saison lange verpasst hat und dann, als er zurückkam, anstelle von Chet Holmgren funktionieren musste, als mehr oder weniger einziger guter Big Man, sowohl in der Rolle fantastisch funktioniert hat, als auch jetzt an der Seite von Chet Holmgren fantastisch funktioniert. Mit seinem Passing Game, mit seinem Screening, mit seiner Arbeit an den Brettern, mit seiner Defense. Diesem Team so unfassbar viel gibt. Ja, das ist einfach, wir haben es im Sommer schon prophezeit, dass dieses Signing absolut überragend ist. Es stand für mich hier nicht groß zur Debatte, wer diesen Award gewinnen muss.
Wunderbar.
Und damit haben wir den ersten deutschen Gewinner eines Steppies. Das freut uns doch besonders. Aber natürlich völlig unparteiisch, ne? Da könnt ihr euch sicher sein, der Verleihungsprozess ist absolut astrein.
Auf jeden Fall. Weil du gerade Deutsch gesagt hast, bei Most Random On-Court oder Off-Court in dem Fall, ist halt, hätten wir auch eigentlich darüber reden können, dass Dennis Schröder so oft getradet wurde. Gerade zur Deadline.
Ja, vielleicht.
Das war halt auch ziemlich wild. Mach er weiter. Zwei optische stehen noch an.
Oh yeah. Als erstes der Crow Award für den Spieler, der am seltensten auf der Straße erkannt wird. Crow, weil, da haben wir letztes Jahr ein bisschen drüber diskutiert, weil er halt wegen der Panda-Maske, also ich, wenn jetzt hier draußen in Balingen Crow auf der Straße an mir vorbeilaufen würde, ohne seine Panda-Maske logischerweise, dann hätte ich keine Ahnung, dass das da gerade Crow ist. Klar, es gibt sicherlich eine gewisse Fanbase und vielleicht auch der ein oder andere, der jetzt nicht unbedingt Fanbase ist, der weiß, wie Crow aussieht, aber also ich denke, die allermeisten Leute wissen, wer Crow ist, aber würden ihn nicht erkennen, wenn er ihnen vorbeiläuft.
Ja, geht mir auch so.
Und hier muss man tragischerweise sagen, dass ein Nominierter, der letztes Jahr nicht gewonnen hat, das war nämlich Sam Merrill, der letztes Jahr gewonnen hat, den habe ich auch dieses Jahr wieder nominiert. Ich hatte Cody Zeller letztes Jahr nominiert, weil der wirklich mit seiner Hairline, mit seinem generellen Aussehen, sieht halt einfach aus wie ein Lateinlehrer. Aber Cody Zeller wird zwar bei Basketball Reference offiziell noch als aktiv gelistet, aber hat kein NBA-Spiel absolviert dieses Jahr. Deswegen ist er nicht eligible für diesen Award. Ich habe mich für Mason Plumlee entschieden als einen der Nominierten, weil auch der irgendwo zwischen Lateinlehrer und Kreisliga-C-Jugend-Fußballtrainer so aussieht. Und ich habe, wie gesagt, auch wieder Sam Merrill. Und dann habe ich, und da bin ich gespannt, ob du den auf dem Schirm hattest, den Boston-Rookie Baylor Shireman. Der halt aussieht wie, ich kann es gar nicht beschreiben, der hat so einen Buzzcut und so einen Ansatz von Bärtchen und halt einfach ein White Guy, aber sieht halt aus wie so ein Realschüler, irgendwie, also so ein ganz normaler, generischer Dude. So ein bisschen auf modern, wegen der Frisur und wegen dem Bart und so, aber das ist so ein Typen, den siehst du Samstagabend 21.30 Uhr bei Subway.
Finde ich gut. Ich habe Joe Ingles als mein einen.
Oh ja, auch fantastisch.
Ja.
Also ich wäre offen für Ingles, ich wäre offen für Plumlee, ich wäre auch offen für den nächsten Back-to-Back-Sieger in Sam Merrill, der halt wirklich aussieht, ich habe letztes Jahr gesagt, der sieht aus wie ein IT-Student.
Lass uns ruhig jemanden anderes nehmen diesmal.
Ja, wollen wir Baylor Shireman nehmen?
Let's do it.
Okay, wunderbar. Baylor Shireman gewinnt den Steppy, den Crow Award und ein neuer, und da bin ich gespannt, ich habe jetzt einfach unilateral entschieden, dass dieser Award der Wilson Award heißt. Sagt dir das was?
Mm-mm.
Fantastische Serie, hat meine Kindheit geprägt. Im Deutschen heißt das Hör mal, wer da hämmert. Im Original Home Improvement, glaube ich. Mit Tim Allen. So eine Serie aus den, hat vielleicht sogar in den 80ern schon angefangen, da bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. Warte, das möchte ich kurz googeln. Geht auf jeden Fall um einen Dude mit seiner Familie, der so eine Handwerk-TV-Show hat. Super witzig, weiß ich nicht, ob ich mir das heutzutage noch angucken würde. 1991 begann diese Sitcom. 8 Staffeln, also ja, so mehr oder weniger die ganzen 90er auf ABC. Und die haben einen Nachbarn, diese Familie. Wie heißt denn die Familie? Das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Ist ja auch egal. Die haben einen Nachbarn und der heißt Wilson. Und der, also so einmal pro Folge geht dann der von Tim Allen gespielte Familienvater geht so in den Garten raus und dann ist auf der anderen Seite von so einem klassischen amerikanischen Holzzaun ist dann dieser Wilson und der Running Gag war, dass man dem sein Gesicht nie sieht. Der guckt immer nur so mit den Augen über diesen Zaun hier hervor und gibt aber dann die krassesten Lebensratschläge und ja, sehr weiser Typ, sehr krasser Typ. Heißt Wilson, hat meine Kindheit geprägt. Und der Award geht an den Coach. Das ist das erste Mal, dass wir in der Geschichte der Steppies einen Award extra für Coaches haben, der am meisten aussieht wie mein random Nachbar. Bei dem man nicht drauf kommen würde, dass der Dude hier irgendwie entweder Millionen verdient oder eine sehr wichtige sportliche Rolle einnimmt. Wen hast du hier mitgebracht?
Tom Thibodeau.
Yes, sir. Ich bin reingegangen in diesen Award und ich hatte auch sofort Tom Thibodeau im Kopf, weil Tom Thibodeau einfach aussieht wie ein Peter, der das Ordnungsamt anruft, wenn es zu laut wird in deiner Wohnung. Der sieht aus wie so ein grimmiger, miesepetriger Nachbar. Mhm. Aber ich bin dann alle Coaches durchgegangen und ich weiß nicht, ob du mitgehst. Es kann auch sein, dass das jetzt hier ein Hot-Take ist. Auf eine andere Art. Ein anderer Nominierter von mir ist Greg Popovich. So ein bisschen ähnlicher Case. Mhm. Sieht einfach aus wie so ein Peter von nebenan, der immer so ein bisschen schlecht drauf ist und dich anschreit, weil du den Fußball über den Zaun geschossen hast. Mark Daigneault.
Ja.
Sieht aus, also nicht so dieses alter Peter von nebenan, aber Mark Daigneault sieht einfach aus wie so der randomste Guy aller Zeiten. Mark Daigneault ist einfach so ein Dude.
Ja, ja, ich war auf der PK letzte Woche bei ihm. Jetzt wo, ja, ja.
Oder? Ja, ja. Und so im Laufe meiner Vorbereitung hat sich dann Mark Daigneault als Favorit rauskristallisiert, weil er halt einfach vielleicht nicht im klassischen Sinne, wie dieser Award gedacht ist, aber der sieht aus wie einer, auch so ein bisschen creepy. Also der wohnt so im Hausflur gegenüber von dir und ist so ein bisschen zu oft an der Tür, wenn du die Treppe hochkommst. Aber einfach so ein weirder, normaler Typ, der so, weiß ich nicht, in der Verwaltung von irgendeiner Stadt arbeitet. Mhm. Also ich bin absolut dabei bei Tom Thibodeau, aber ich würde mich tatsächlich für Mark Daigneault als Gewinner aussprechen.
Können wir gerne machen.
Alright. Mark Daigneault gewinnt den Wilson Award für den Coach, der am meisten aussieht wie mein Nachbar. Last but not least, der Big Mac Award für die Empty Calories, für die leersten Kalorien. Der klassische Good Stats, Bad Team Guy oder vielleicht auch Good Stats, Good Team Guy und das Team wäre aber noch besser ohne ihn, wie auch immer. Letztes Jahr, Zach LaVine, der Gewinner, muss man sagen, der hat sich aus dieser Konversation wieder rausgespielt dieses Jahr. Sowohl bei den Bulls als auch jetzt in Sacramento. Ich weiß jetzt nicht, ob wir uns bei Zach entschuldigen müssen, aber er ist auch hier tatsächlich. Er hat sich Hoffnungen gemacht auf den sexiest NBA Player alive. Aber da war an Kelly Oubre leider kein Vorbeikommen. Ich weiß nicht, ob das an meiner Wahrnehmung liegt, ich habe mich schwerer getan als letztes Jahr. Ich habe das Gefühl, diese krassen Good Stats, Bad Team Guys, die gibt's gar nicht mehr so sehr. Weil in den Teams, die sucken, legt halt auch keiner gute Stats auf, so gefühlt. Ich weiß nicht. Ich habe 3 Nominierte dabei. Einer tut mir sehr weh, aber ich bin jetzt mal gespannt, in welche Richtung das hier geht. Was hast du dir überlegt?
Ich hatte es ja vorhin schon angeteasert. Paolo Banchero ist my guy hier in dieser Kategorie. Leider im negativen Sinne. Ein Grund, warum die Magic in dieser Saison den Erwartungen hinterherlaufen, ist halt auch, dass ihr in Anführungszeichen Star-Duo zusammen nicht so richtig harmoniert. Und das liegt, ja, in meinen Augen zum größeren Teil an Banchero, der nie in seiner Karriere ein positiver Faktor bisher war für sein Team, wenn man den On-Off- und Advanced Stats glaubt, der nie in seiner Karriere ein effizienter Scorer war, ein effizienter Shooter war, ein guter Defender war. Franz mit irgendjemand zusammen auf dem Parkett sieht fantastisch aus, sowohl was den Eye-Test als auch die Zahlen angeht und dann steht er mit Banchero auf dem Parkett und dann rutscht das sofort ins Negative und deswegen habe ich mich hier leider Gottes für ihn entschieden. Das ist eine Mischung aus, ich hatte es auf YouTube auch in einem detaillierten Video runtergebrochen vor einem Monat oder so, eine Mischung aus, ja, vielleicht noch zurückkommen von der Verletzung, aber vor allem halt, dass Banchero nicht die Handles hat eines LeBrons und eines Giannis mittlerweile, dann aber auch nicht die Exklusivität, weil so einen großen Körper, der ja Vorteile mit sich bringt, den in Bewegung zu setzen, schnell, das dauert und da brauchst du eine gewisse Athletik auch für, dass du so groß und schwer bist, aber gleichzeitig explosiv, wie das ein Zion, ein Prime LeBron, Prime Giannis waren, auch das hat Banchero nicht so. Shot Selection, Basketball-IQ, vielleicht auch die Umstände um ihn herum, die Rahmenbedingungen, das miese Spacing, nicht ganz optimales Coaching, aber Paolo Banchero, der, glaube ich, die meisten 20-plus-Punkte seit dem All-Star-Break in der NBA aufgelegt hat. Das sind jede Menge leere Stats, weil die Offense nicht gut ist, wenn er auf dem Parkett steht und die Defense auch nicht. Die Counting-Stats sind halt geil, aber das ist für mich die Definition von empty Stats und nicht unbedingt die Definition eines Winning-Players. Vielleicht, um das nochmal ganz kurz zu erklären, wie wir auf den Namen damals kommen, sind Big Mac. So, du bist in der Massephase. So, du willst Kalorien zu dir nehmen. Die Kalorien eines Big Macs, die zählen dann schon mit rein in deinen Kalorientracker. So, das sind jede Menge Kalorien, aber das sind nicht die Kalorien, die dir helfen, deine Ziele in Sachen Muskelaufbau zu erreichen. Und ich hatte damals den Vergleich gebracht zu Lakers Zeiten noch, Rajon Rondo damals. Wenn er seine Dreier trifft, das zählt dann als Dreier. Das zählt mit in den Punktescore mit rein, genau wie die Big Mac Kalorien auch mit getrackt werden können. Aber dadurch, dass es keinen Einfluss hat, wie die Defense ihn verteidigt, ist es halt irgendwo leer, weil Defense sagen, dann nimm doch deine Dreier. Und Defense sagen auch zu Paolo Banchero, dann mach deine 25, 30 Punkte. Wir leben damit, weil du machst deine Mitspieler nicht besser, führst hier keine elitäre Offense an. Und solange du halt scorest, musst du auch auf dem Parkett stehen. Und wenn du auf dem Parkett stehst, ja, bestrafen wir dich halt defensiv. Und deswegen ist er hier für mich eine relativ easy Choice gewesen, so leid es mir tut.
Ja, bin ich dabei. Sind wir mal wieder hier die Paolo-Hater. Aber ich unterschreibe alles, was du gerade gesagt hast.
Jetzt kommt Absage rein für Orlando Magic Presseakkreditierung.
Ich habe nominiert zum einen Trae Young. Das ist der mir so sehr wehgetan hat. Weil 24 Punkte und 11,5 Assists sprechen halt schon dafür, dass das ein krasser Spieler ist. Aber es führt halt mal wieder, klar, der Supporting Cast drumherum und so, aber es führt halt mal wieder zu einem unterdurchschnittlichen, relativ uninspirierten Team. RJ Barrett, 21, 6 und 5 oder 21,5, 6,5 und 5,5, trägt auch nicht so wirklich zu Winning Basketball bei. Und das hat mir ein bisschen leid getan, weil halt einfach, also er kann jetzt nicht wahnsinnig viel dafür, dass die Pelicans so wenig gewinnen, aber Trey Murphy, 21, 5 und 3,5 bei einem 21-Siege-Team hat schon auch so einen gewissen Beigeschmack. Aber ich bin bei dir, das ist dann Paolo doch nochmal ein besseres Beispiel, weil er halt wirklich dieser krasse High-Usage-Guy ist, der nicht so wirklich dazu beiträgt, dass sein Team viele Spiele gewinnt. Also ja, bin ich dabei. Lass uns den Big Mac Award gerne Paolo Banchero geben, der sich ein bisschen freut. Das ist das Erste, was er gewinnt in seiner Karriere. Wenn man jetzt mal den unwichtigen Rookie of the Year, wenn man den mal ausklammert. Also was ist das schon gegen einen Steppy? Das ist ja gar nicht, kannst ja gar nicht vergleichen. Dann haben wir es tatsächlich. Es war mir mal wieder ein Fest. Ja, ist einigermaßen, ja, Stunde 20 haben wir jetzt Aufnahmezeit. Einigermaßen knackig geblieben. Das lässt sich doch sehen. Ja, wir hoffen. Es hat euch mal wieder gefallen. Wir verabschieden uns recht herzlich und bedanken uns fürs Erscheinen von allen hier anwesenden Nominierten. Sorry an diejenigen, an die das nicht geklappt hat, aber das ist ja so ein bisschen ähnlich wie beim Oscar. Also wenn du für ein Steppy nominiert bist, dann öffnet dir das schon Türen im Business. Also das, man muss den ja nicht unbedingt gewinnen. Und hey, ihr alle habt nächstes Jahr auch wieder die Chance, dabei zu sein. Freunde, das soll es gewesen sein für heute. Vielen, vielen Dank, wie immer, fürs Einschalten. Und wir hoffen, die Steppies haben euch auch dieses Jahr, letztes Jahr kam es tatsächlich sehr gut an, wir hoffen auch dieses Jahr wieder, das soll eine jährliche Tradition bleiben, das war die zweite Auflage. Und ja, was bleibt zu sagen? Wir hören uns nächste Woche wieder. Playoffs stehen vor der Tür, Mann. Da kann man sich doch, glaube ich, drauf freuen.
Oh yes.
Macht's gut, Freunde. Vielen, vielen Dank wie immer fürs Einschalten. Schaut doch gerne mal auf patreon.com/doublestepback vorbei. Oder generell in der Folgenbeschreibung findet ihr einen Linktree mit den Links zu unseren Werbepartnern, zu Holy, zu Koro, zu all diesen Adressen. Da könnt ihr bestellen und dann indirekt auch helfen, dass Double Step Back gut dasteht bei den Unternehmen und natürlich euch selber vor allem. Was Gutes tun mit tollen und leckeren Produkten. Wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut, Freunde. Ciao.
Ciao.